Assalamu alaikum.
Salut.
Tambas.
Salam.
Hola.
Saubon.
Merhaban.
Krusach.
Salamuna urandikum.
Inaun inageshiku.
Vox Mundi.
Welcome to the Voice of Nations.
Auf Radio Bern Rabe von 95,6.
Vox Mundi.
Alle reden mit.
95.6.
Guten Abend, liebe Rabe-Zuhörerinnen. Ihr seid bei Radio Rabe an der Sendung Vox Mundi. Ich bin Mahtab und mein Kollege Ehsan ist an der Technik dabei. Wir freuen uns sehr, dass wir mit euch eine Stunde Zeit verbringen dürfen. Wir sprechen jeden Tag mit unserer Familie, unseren Kolleginnen und das ist der einfachste Weg zum Kommunizieren. Aber wir benutzen manchmal diesen einfachsten Weg ganz anders. Wir alle haben die Erfahrung von dem, was andere gesagt haben und den Worten, die sie über uns verwendet haben, beleidigt zu sein. Jeder unserer Sätze und Worte hat eine semantische Last und eigene Energie, durch die sich andere gut und glücklich fühlen oder umgekehrt. Es sind nicht nur Worte, die diese außergewöhnliche Kraft haben, sondern auch die Art und Weise, wie Worte ausgedrückt werden, mit welchem Ton und die Situation, in der Worte gesprochen werden, spielt eine sehr große Rolle. Im Rahmen der Aktionswoche gegen Rassismus haben viele Aktionen stattgefunden. Eine war über die Diskriminierung in der Sprache. Wie diskriminierend ist deutsche Sprache? Das Thema ist so interessant, dass wir uns entschieden, dass darüber mehr sprechen. Wie kann eine Sprache diskriminierend sein? Kann überhaupt eine Sprache an sich diskriminierend sein? Wie Worte mit einer diskriminierenden semantischen Last gebildet werden? Um diese Fragen zu diskutieren, haben wir zwei Gäste eingeladen. Sadat Turkman lebt seit mehreren Jahren in der Schweiz. Ursprünglich kommt sie aus Istanbul, wo sie klassische Philologie, also Latein und Altgriechisch, studiert hatte. Neben ihrer sprachlichen Interesse initiiert sie akademische und angewandte Projekte zu Diversität, soziokulturelle Partizipation und interkulturelle Kommunikation. Auch haben wir Carla Scher. Carla Scher hat Linguistik studiert, unterrichtet Deutsch als Fremdsprache und arbeitet als Freiwillige in der Redaktion von Vokabular. Vokabular ist ein Verein, der Selbstlernmittel produziert. Carla befasst sich für ihre Tätigkeit mit diskriminierenden Strukturen der deutschen Sprache. Willkommen beide, liebe Frauen. Ich bin sehr froh und sehr gespannt für heutige Diskussion.
Ganz herzlichen Dank, Mahtab, für die Einladung und für die Präsentation. Ich hätte vielleicht noch auch ergänzen sollen, dass ich lange Zeit Türkisch unterrichtet habe und auch für die Sprache so einen Bezug habe.
Super.
Danke.
Und Carla?
Genau,
Genau, auch von meiner Seite danke für die Einladung, Mahtab.
Danke.
Ich freue mich, hier zu sein.
Super, danke. Ich möchte mit dir anfangen, Carla. Wie kann eine Sprache diskriminierend sein? Ist überhaupt den Satz richtig formuliert, wenn wir sagen, eine Sprache diskriminierend ist?
Ja, die Frage oder der Satz, den du genannt hast, ist vielleicht ein bisschen provozierend formuliert. Und vielleicht kann es auch ein bisschen schwierig werden, weil wenn wir sagen, eine Sprache ist diskriminierend oder nicht diskriminierend, dann ist das klingt so definitiv. Aber natürlich kommt es auf die Sprecher einer Sprache an. Und genau, es kommt darauf an, wie die Sprecher die Sprache verwenden, ob sie diskriminierend ist oder nicht. Die deutsche Sprache spezifisch ist diskriminierend aufgrund von ihren Strukturen, grammatische Strukturen. Zum Beispiel ist es schwierig, eine geschlechterinklusive Sprache zu formulieren. Und es gibt auch im Wortschatz diskriminierende Begriffe in der deutschen Sprache. Das ist natürlich nicht nur in der deutschen Sprache.
Ja.
Das kann man auf die meisten Sprachen anwenden oder auf alle Sprachen anwenden.
Hast du, Sadat, etwas darüber zu sagen?
Also ich kann Sie bestätigen und dazu, in jeder Sprache kann diskriminierende Aspekte festgestellt werden. Also das ist im Deutschen aufgrund der sprachliche Struktur und Aufbau so, aber im Türkischen gibt es auch, also das ist ein kulturelles System und es funktioniert mit Kategorien, also Schimpfwörter, die Menschen aufgrund ihrer körperlichen Merkmale beschreiben oder aufgrund ihrer Herkunft, ethnischer Herkunft oder religiöser Herkunft kategorisieren. Also die kann ich noch ergänzen. Vielleicht kommt sie noch dazu zu sprechen.
Ja,
danke.
Genau. Vielleicht ist es wichtig zu sagen, dass Diskriminierung ist ein sehr großes Wort, wenn wir bei der Sprache sind. Und das ist nicht nur etwas, das wir sprachlich diskutieren müssen. Darum gibt es sehr viele Aspekte, aber die Sprache ist ein Aspekt davon.
Und was ist der Zusammenhang zwischen Kultur und Sprache? Welches hat mehr Einfluss auf das andere? Was meinst du?
Das ist eigentlich eine schwierige Frage, weil Kultur und Sprache haben einen gegenseitigen Einfluss aufeinander. Also Sprache formt Kultur und Denkweise. Und gleichzeitig von den herrschenden Kultur und Denkweise geformt. Und das ist wirklich eine wechselseitige Wirkung. Also wenn wir in einem politischen oder sozialen oder historischen Kontext bestimmte Sprachtendenzen forschen, da könnte es sehr vieles herausgefiltert werden. Also das ist einerseits wie bestimmte Begriffe in bestimmten Zeiten verwendet werden, in positive, aber auch in negative Art und Weise, also manchmal mit ganz anderen Deutungen. In jedem System gibt es vergleichbare Aspekte, also im Alten Testament. Also es gibt eine alte Weisheit, die in vielen Kulturen und Sprachen übersetzt worden ist. Und diesfolge, das sagt, achte auf deine Worte, sie werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, sie werden deinen Charakter. Also das sagt wirklich zu viel. Ich weiß es nicht, ob ich alles korrekt gesagt habe, aber ich vermute, ja. Es ist wirklich einen sehr engen Zusammenhang.
Und hast du etwas, Carla?
Also ich stimme dem zu, was Sadat gesagt hat. es ist sicher eine wechselseitige Beeinflussung von Kultur und Sprache. Es ist aber auch sehr schwierig, hier in diesem Rahmen Kultur zu definieren. Mhm. Ich denke, Sprache ist ein Teil von Kultur. Kultur im Sinne von die Praktiken und Werte und Normen einer bestimmten Gruppe, einer kulturellen Gruppe. Und da gehört Sprache dazu. Und das heißt aber auch, nur zum Ergänzen, dass Sprache nicht isoliert von Kultur betrachtet werden kann.
Und beeinflusst die Sprache unsere Wahrnehmungen?
Ja, ich bin überzeugt davon. Eben wie gesagt, es ist sicher nicht einseitig. Es gab in der Linguistik hat man lange darüber diskutiert und es gab sehr viele Theorien dazu, sehr viele Forschungen dazu. Und es gab auch einige, die gesagt haben, die Sprache bestimmt unsere Gedanken oder bestimmt unsere Wahrnehmung. Ich denke aber, dass es viel komplexer ist. Und man geht heute eigentlich auch davon aus, dass es eben eine gegenseitige Beeinflussung gibt. Aber für alle, die mehrere Sprachen sprechen, die vielleicht auch mit mehreren Sprachen aufgewachsen sind, ist, glaube ich, klar, dass es in jeder Sprache wie eine eigene Welt. Und diese Welt beeinflusst uns, wie wir die Welt wahrnehmen.
Und diese Welt können wir Kultur nennen oder nicht?
Ja, schwierig zu sagen.
Und
ja,
wenn können wir sagen, Kultur spielt eine Rolle.
Genau, ja.
Ja, mhm. Der soziopolitische Kontext, also kontextuelle Einflussfaktoren. Weil wenn wir nur von einem statischen Kulturbegriff ausgehen, also und Kultur als unveränderbare Aspekt, Phänomen wahrnehmen, da schaffen wir auch wiederum andere Probleme. Also Kultur wird, durch Kultur werden wir dann die Differenzen schaffen und das ist per se nicht schlimm, aber wie dominant wird diese Differenzen dann in einzelne Gruppen oder Individuen? Ich bevorzuge eher soziale Kontext, das wollte ich nur sagen.
Ja, andere Frage ist, welche Faktoren haben den diskriminierenden Wortschatz in der Strukturen der deutschen Sprache geprägt, Carla?
Sadet hat vorher von sozialen Strukturen gesprochen und es sind eben genau diese sozialen Strukturen, gesellschaftliche Strukturen im deutschsprachigen Raum und auch historische Begebenheiten, die die deutsche Sprache beeinflusst haben. Wenn wir von der deutschen oder im deutschsprachigen Raum von Diskriminierung sprechen, dann müssen wir von der Zeit des Nationalsozialismus sprechen. Diese Zeit hatte einen sehr großen Einfluss auf unseren Sprachgebrauch. Oder auch die Zeit des Kolonialismus, wo sich eben unsere Sprache auch verändert hat. Und auch aktuell die Migrationspolitik zum Beispiel, die einen Einfluss hat auf unsere Sprache, auf die deutsche Sprache.
Es kommt mir jetzt bildlich in den Sinn, Werbeplakate von einer populistischen Partei der Schweiz, also für die Ausschaffungsinitiative. Also dort hat es zwar einerseits eine Schriftsprache verwendet, schwarze Schafe ausschaffen, aber andererseits, sie haben eine Bildsprache verwendet, das eine Bildsprache, die sehr große Ähnlichkeiten mit Nazi-Rhetorik verbunden war, also reduzierte Farbgebung, also Polarisierung von Schafen. Das ist sehr komisch, aber wirklich auch tragikomisch. Es sollte schon längstens juristische Maßnahmen ergriffen werden, wie diskriminierend, wie rassistisch diese Werbeplakat war. Und nachher haben sie auf ihrer Homepage auch für Jugoslawen und für Türken etwas geschrieben. Also das war wirklich sehr perfide, sehr unanständige Formulierungen, die ich hier nicht unbedingt wiedergeben möchte.
Wenn ihr einverstanden seid, können wir ein Lied hören. Du hast ein Lied mir geschickt, ja. Türkische Lied. Was ist Thema und wer singt das?
Also sie ist eine berühmte türkische Sängerin. Und sie sagt, kategorisiert mich nicht.
Super, also. Hören wir das.
Beni kategorize etme, benle oynama, yaptığı yapıştırı, bana isim koyma, karikatürleştirme beni, ilahlaştırma, tabulaştırma sakın, tabulaştırma. Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim. Ben seni öyle sevdim, böyle mi sevdim? Matematikleştirme beni, çarpma, bölme, toplama, çıkartma sakın, bir hesaplaştırma.
Bei Radio Rabe an der Sendung Volksmundi. Wir sprechen über diskriminierende Wörter und Sprache. Wir haben zwei Gäste, Sade Türkmen und Carla Scher. Ja, wir haben über manche Sachen gesprochen. Jetzt möchte ich mehr konkret über Beispiele sprechen. Hast du, Carla, Beispiele von den Wörtern, die diskriminierend sind?
Vielleicht als erstes Beispiel, was mir in den Sinn kommt, was für mich sehr oder sehr spezifisch auf die deutsche Sprache zu diskutieren ist, ist der Begriff Ausländer, Ausländerin, weil es sehr speziell ist in der deutschen Sprache. Dieser Begriff besteht neben dem Begriff Fremde, Fremder, und in vielen europäischen Sprachen werden diese beiden Begriffe nicht unterschieden. Also es gibt einen Begriff für Menschen, die ins Land kommen, vereinfacht gesagt, und in der deutschen Sprache gibt es eben diese beiden Begriffe. Zudem, wenn wir uns überlegen, was Ausländer bedeutet, aus dem Land, ist das schon an sich eigentlich diskriminierend. Und es gibt den Gegenbegriff von Ausländer ist Inländer. Und Genau, das ist so die Bedeutung des Wortes. Und dann geht es natürlich noch viel weiter. Zum Beispiel, wer verwendet diesen Begriff, in welchem Kontext, wer definiert die Bedeutung oder wem dieser Begriff zugeschrieben werden kann und wer nicht. Ja, das sind dann mehrere Ebenen, die zu beachten sind. Eben das, was du auch am Anfang gesagt hast, es kommt natürlich immer auf den Kontext an.
Mhm. Und Sadet, hast du auch ein Beispiel?
Also ich kann hier anders als Wörter so Denkweisen und Fragen erläutern, die sind auch sehr interessant. Also als ich in die Schweiz kam, hat es mich zum Beispiel das Wort doch sehr irritiert. Also das ist per se nicht diskriminierend, nicht ausländerfeindlich oder fremdenfeindlich, aber es hat eine hierarchische Art und das wird nicht von dem Mitglied einer fremdsprachigen Gruppe, sondern von deutschsprachigen, also das ist ja auch ein deutsches Wort, das ist mehr als Wort für mich, also das ist ein Konzept, also es wird Nein gesagt, aber das ist mehr als Nein, das ist doch. Und auch mit dem Dürfen hatte ich ein Problem, das war schwierig zu verstehen, warum ich das mit Dürfen sagen müssen, anstatt Können. Also im Türkischen oder im Griechischen oder gut, im Englischen, can I do this or may I do this? Also das ist je nach Höflichkeitsform, aber im Deutschen dürfen und können, also ja, das war irritierend. Und ein drittes Beispiel ist mit dem Danken. Also im türkischen Kontext, also in dem Kontext, woher ich ursprünglich komme, wusste ich verschiedene Formen vom Danken. Es gibt nicht nur ein Dankwort, sondern es gibt mehrere Dankwörter. Nicht über alle Themen kann man im Türkischen so differenziert sprechen, aber zum Danken gibt es erstaunlicherweise so viele Wörter. Und für jede Situation gibt es ein anderes Wort. Zum Beispiel, wenn jemand für das Essen sich bei der Hausfrau oder bei dem Hausmann oder ja, bei der Person, die das Essen gekocht hat, sich bedanken möchte, dann sagt Gesundheit für deine Hände.
Ja, das auf Persisch ist auch genauso.
Und im Griechischen ist auch so, also im Türkischen heißt Eline Salik und im Griechischen Yasta Her Yasu, also Gesundheit für deine Hände. Ich konnte nicht nur danken, nachdem ich eingeladen und für mich bekocht worden war. Ich konnte nicht nur danken und ich habe immer nachgefragt, ja, wie kann ich mehr als danken etwas sagen? Ja, das gibt es aber nicht.
Ja, ich verstehe das. Wir haben auch auf Persisch so. Carla, gibt es auch die Wörter, die zum Beispiel Rasse? Wolltest du auch darüber ein bisschen erzählen?
Ja, Rasse ist ein Wort, das eigentlich verwendet wurde in der Biologie, also um Tiere oder Pflanzen zu unterscheiden zu können und dann missbraucht wurde im Sinn von, es gab eigentlich eine Bedeutungsübertragung und der Begriff Rasse wurde auf Menschen angewendet, was überhaupt keinen Sinn macht, weil es keine biologischen Menschenrassen gibt. Also es gibt eine Rasse so und nicht verschiedene. Und der Begriff wurde stark missbraucht, um eben bestimmte Menschengruppen abzugrenzen.
Und gibt es noch die Wörter von Nazizeit in deutscher Sprache, Sicher gibt es, verwendet werden diese Worte noch?
Ja, also es gab eben, wie ich gesagt habe, von den Nationalsozialisten wurde die Sprache sehr bewusst verwendet. Es gab eine sehr starke Umstrukturierung, die auch bewusst in den Schulen zum Beispiel so gelehrt wurde. Und gleichzeitig war aber eben das Bewusstsein für diese Sprache auch da in der Gesellschaft. Das heißt, nach dem Krieg wurde auch bewusst, wurden bestimmte Begriffe, bestimmte Wörter wieder gestrichen aus den Wörterbüchern. Was ich hier sehr spannend finde, ist, dass zum Beispiel, ich denke, in Deutschland ist das Bewusstsein sehr viel größer als in der Schweiz. Weil ich glaube, in der Schweiz ist so die Idee, dass wir neutral sind, dass wir nichts mit der Nazi-Zeit am Hut haben. Aber wir verwenden die Sprache auch. Und es gibt sicher noch Begriffe aus dieser Zeit, die vielleicht mehr oder weniger problematisch sind. Es kommt auch darauf an. Normalerweise ist das, wenn wir im Alltag einen Begriff verwenden, das in der Zeit des Nationalsozialismus entstanden ist, dann
kannst
zum
du
Beispiel,
mit Beispielen erzählen.
Ein Beispiel, das in der Alltagssprache verwendet wird, ist asozial. Und asozial wurde von den Nationalsozialisten sehr stark verwendet in der Propaganda, um eben andere Menschengruppen zu degradieren. Und ich denke, wenn wir heute, wenn dieses Wort im Alltag benutzt wird, dann ist es sehr viel weniger problematisch, als wenn es in den Medien verwendet wird oder in der Politik verwendet wird, weil dort eben dieser historische Kontext eines Wortes sehr wichtig ist und nicht ignoriert werden sollte. Und das ist das, was ich gemeint habe. Ich denke, ich weiß es nicht, aber ich denke, dass allgemein in der Schweiz das Bewusstsein weniger da ist, obwohl wir eben auch in den Medien die hochdeutsche Sprache verwenden.
Ich habe mir nur gefragt, wie das im Dialekt wäre. Also das wäre auch sehr interessant, in verschiedene Dialekten bestimmte Begriffe zu merken. Zum Beispiel, es gibt eine Schokolade, das haben wir vor 20 Jahren mit diesem Namen erfahren. Das wird jetzt Schokikus oder so, hat man verändert, aber das war so selbstverständlich und das hatte uns damals erschrocken, als wir das hörten. Also wie kann man in der Schweiz, also in einem ganz differenzierten Land, wo Konsenskultur sehr weit verbreitet ist, so ein Wort in so einem Kontext, also das war sehr erschrocken. Und das am meisten erschrockendste war vor allem die Normalisierung dieser Verwendung. Also niemand hat das so wahrgenommen, weil das süß war. Schokolade war nicht etwas negativ, mit einem negativen Inhalt war.
Mhm. Ja, ja. Gibt es auch die Worte von Kolonialzeit, oder? Kannst du darüber auch ein bisschen erzählen, wie beeinflusste die Kolonialzeit den Sprachgebrauch?
Das ist genau das, was ein Beispiel, was Sadet ja gerade erwähnt hat. Und was ich sehr wichtig finde, was Sadet gesagt hat, die Normalisierung. Also es geht hier dann eben auch um die Normalisierung dieser Vergangenheit, dieses geschichtlichen Hintergrunds, wo auch die Schweiz nicht unschuldig ist. Und das sehen wir eben an bestimmten Verwendungen von Wörtern, die wir als normal betrachten und nicht hinterfragen. Ja, es gibt eine Vielzahl von offensichtlich diskriminierenden Begriffen, aber es gibt eben auch Begriffe, die vielleicht weniger offensichtlich sind, die aber sehr stark eben eine Hierarchisierung von bestimmten Gruppen markiert, sozusagen.
Und als Beispiel können wir nur die N-Worte und M-Worte nennen oder gibt es mehr?
Ja, die weniger offensichtlichen sind, vielleicht kann ich hier als Beispiel nennen, exotisch, was während der Kolonialzeit eben auch auf Menschen angewendet wurde. Und hier ist es auch immer wichtig, zum Beispiel Wortpaare zu nennen wie zivilisiert und primitiv, wenn ich das Wort dann finde. Genau, die eben eine Hierarchisierung darstellen. Also eine bestimmte Gruppe wird dann als zivilisiert, kultiviert bezeichnet und das Gegenstück ist dann primitiv.
Hören wir ein Lied, dann kommen wir wieder im Studio. Bei Radio Rabe an der Sendung Volksmundi. Wir sprechen über Sprache, diskriminierende Wörter und Sprache. Sadet, hast du etwas über Kolonialzeit zu erzählen?
Also Kolonialzeit, ja, ein Teilaspekt würde ich hier erwähnen. In der Kolonialzeit wurden nicht nur die Ressourcen von den Ländern einfach ausgenutzt, sondern auch eine Art Wahrheitssuche gestartet und etabliert und mit ganz perfiden Methoden. Also die Menschen wurden aufgrund ihrer physiognomischen Eigenschaften kategorisiert. Es wurden Körpermessungen gemacht, also das wurde in der Kolonialzeit so etabliert. Das ist eine Praxis, die seit dem 16. Jahrhundert immer wieder thematisiert wurde. Auch in der Antike gab es so Tier-Mensch-Vergleiche und ja, so Vorstudien von Körpermessungen, aber während der Kolonialzeit wurden Menschen so etappenweise körperlich bemessen. Und das wurde während der Nazis nochmals aufgegriffen. Also sie haben Menschen dann aufgrund ihrer körperlichen Größe, vor allem bestimmte Körperteile, zum Beispiel Nase, also wie man Nase von nicht-arische Gruppen definieren kann. Also die sind sehr merkwürdige Praktiken, die werden heutzutage nicht so in dieser Art und Weise ausgeführt, aber leider gibt es Überbleibsel von dieser Vorgehensweise, vor allem mit den biometrischen Reisedokumenten. Also das finde ich sehr verdächtig. Also aus welchem Grund so viel für Sicherheit investiert wird und durch Sicherheitsdiskurse wieder Diskriminierung und Rassismus reproduziert wird und unbemerkt.
Ja, spannend. Danke, Sadet. Carla, wo erkennen wir heute weiße Machtstrukturen im deutschen Wortschatz?
Es sind eben genau diese Begriffe, die bestimmte Menschengruppen von anderen abgrenzen und nicht nur abgrenzen, sondern es gibt eine Polarisierung, es gibt eine Hierarchisierung. Und eine bestimmte Menschengruppe wird eigentlich als homogen bezeichnet. Ein Beispiel hierfür ist, wenn wir schauen, oder wieder zwei Begriffe, um wieder zwei Begriffe zu nennen, Migrantin, Migrant und Expat. Also wieso gibt es diese beiden Begriffe und wieso werden weiße europäische Männer, die in die Schweiz kommen, um zu arbeiten, als Expats bezeichnet und nicht als Migranten.
Hast du auch andere Beispiele? Das wird vielleicht mehr klarer.
Genau, es gibt verschiedene Begriffe, wie wenn wir vom der Orient sprechen oder wenn wir von der dritten Welt sprechen, die sehr diskriminierend sein können oder wieder, um wieder zurückzukommen, auch wenn wir von Ausländern sprechen oder wenn wir die Religion nennen, wenn wir von den Muslimen sprechen, zum Beispiel als pauschal homogene Gruppe.
So. Ja, und das auch als wissenschaftliche Wahrheiten einfach weitergeben und darauf eine Wissenschaft begründen. Also das ist wirklich sehr bemerkenswert. Im 17. Jahrhundert war Physiognomie auch eine Wissenschaft. Und das ist wirklich, manchmal habe ich den Eindruck, manche Dinge wiederholen sich. Also die Diskurse, nicht in allen Diskursen werden alle Menschen zugelassen. Insbesondere diejenigen, die von den Inhalt dieser Diskursen betroffen sind. Also man sieht sie nicht, man hört sie nicht. Das ist auch etwas. Daher finde ich, ja, diese und vergleichbare Sendungen von besonderer Bedeutung. Also es geht auch es gibt auch eine andere Möglichkeit. Also das das finde ich toll. Also das ist eine tolle Arbeit, die ihr hier macht.
Was meinst du, werden rassistische Begriffe noch oft unbemerkt in der Alltagssprache verwendet?
Ja, eigentlich. Also in den rassistischen Verwendungen geht es ja Verallgemeinerungen und Polarisierungen oder unreflektierte Ausdrucksweisen. Eine meiner Nachbarin, eine sehr nette Frau, über 80, wollte mal mich ansprechen. Und also wir fanden einander wirklich sehr sympathisch, schon vom Anfang an. Und sie wollte mir über eine andere Nachbarin erzählen und sie sagte ein Wort. Und ich habe ihr gesagt, ja, wissen Sie, ich weiß, dass Sie das nicht so meinen, aber heute haben wir diesen Begriff nicht mehr im Alltag. Und sie war sehr interessiert. Sie wollte erfahren, wie wir das anders machen können. Und ich habe gesagt, ja, Sie können vielleicht Ihre Sie können ihr fragen, wie sie heißt. Mhm. Und Sie können dann Ihren Namen merken. Wenn es schwierig ist, dann können Sie ihr fragen, ob sie eine einfache Aussage findet, also wie sie bezeichnet werden möchte. Sie würde das schon verstehen, dass sie mit 80 eine fremdländische Name nicht leicht behalten können. Vielleicht schreiben sie das. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Dann hat es ein Dialog entwickelt. Also dann war das gut, aber das läuft nicht immer so.
Aber ich habe eine Nachbarin und wenn sie über mich mit anderen Nachbarinnen sprechen will, sagt diese obere Frau, sagt nicht meinen Namen, sie weiß meinen Namen gut. Und Carla, hast du auch etwas darüber?
Ja, ich finde solche Beispiele aus dem Alltag sehr wichtig, weil es eben zeigt, worum es eigentlich geht bei einer antidiskriminierenden Sprache oder bei einem antidiskriminierenden Sprachgebrauch. Es ist sehr wichtig zu unterscheiden, welche Absichten die Menschen haben und wie es ankommt. Und das, was Sadet gesagt hat, dass ein Gespräch entsteht und dass die Person sagen kann, wie sie bezeichnet werden will, das ist sehr wichtig. Darauf kommt es an. Und wir leben alle in diesen Strukturen, die rassistisch sind und verwenden vielleicht Begriffe unbewusst, die nicht korrekt sind, die Menschen verletzen. Das Wichtige ist aber, dass wir versuchen, das zu ändern und dass wir eben den Dialog suchen und nicht darauf beharren, was jetzt die Absicht war, weil die Absicht dieser Frau war sicher nicht böse.
Das ist sicher nicht, Sie hat auch Interesse gezeigt, aber sie wusste nur diese Bezeichnung, also das ist das Problem. Ja. Also wenn sie nur diese Bezeichnung hat, wie können wir erwarten, dass sie etwas anderes sagt? Also die Leute nehmen ihre Welt mit denen wahr, wie sie, oder sie bringen ihre Wahrnehmungen so zum Ausdruck, welche Wörter sie dazu wissen.
Ja, genau.
Sonst geht es, ja.
Hier finde ich noch wichtig zu sagen, in vielen Situationen ist es in dieser Situation wichtig, diese Person als eine so zu bezeichnen. Oder wieso kennt sie den Namen nicht dieser Person? Mhm. Weil das ist dann eben wieder eine Person, ein Individuum wird mit einem Begriff für eine ganze Gruppe bezeichnet.
Und so kategorisiert.
Ja. Genau. Wieso sagt sie nicht einfach eine Frau, die ich kenne, zum Beispiel?
Mhm. Eben, die sind festgewordene, wie habitusartige Phänomene in den Menschen. Also die werden nicht bewusst gemacht, aber unbewusste Strukturen, die ähnliche Strukturen weiter produzieren, also reproduzieren. Das finde ich sehr spannend.
Mhm. Und was zeichnet eine antirassistische Sprache aus?
Erstens ist es sehr wichtig, dass wir eben solche Begriffe und solche Strukturen überhaupt erkennen können, dass wir aufmerksam werden und eben bewusst sprechen. Also das, was wir gerade gesagt haben, es geht nicht darum, bestimmte Wörter zu verbieten. Es gibt Wörter, die sehr offensichtlich diskriminierend sind, die wir nicht verwenden. Da gibt es keine Diskussion, glaube ich. Und bei anderen Begriffen ist es wichtig, dass wir sprechen können und dass für Nicht-Betroffene, dass sie verstehen, dass es nicht um sie geht, sondern darum, wie Menschen, die betroffen sind, ob sie sich diskriminiert fühlen oder nicht. Und dieser Perspektivenwechsel ist sehr wichtig und für viele Menschen sehr schwierig. aber der ist nötig, um eine antidiskriminierende Sprache fördern zu können. Weil wenn wir immer nur von unseren eigenen Absichten ausgehen, niemand will diskriminieren, mhm. bewusst.
Mhm. Und das ist ein Lernprozess eigentlich. Also wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen und reflektieren wollen, also das ist eine Arbeit auch an uns selber. Wir müssen schauen, wie wir denken, also wie wir funktionieren. Wir tendieren als Menschen zu vereinfachenden Kategoriebildungen. Aber gleichzeitig müssen wir immer wieder reflektieren, wozu diese Kategoriebildungen beitragen und wie diese Kategoriebildungen, also wie diese Kategorien überhaupt funktionieren, ob sie Hierarchien fördern oder ob sie andere Möglichkeiten zulassen, sind inklusiv oder überhaupt nicht. Ja, das ist daher wirklich eine ganze Arbeit auf die Personen selber, eine Reflexionsarbeit.
Du hast einen Workshop über dieses Thema gemacht. Ich kann mir vorstellen, du hast nicht nur nette Rückmeldungen. Die Personen, die Kritik hatten, was wollten sagen diese Leute?
Also zuerst möchte ich sagen, dass die am Workshop teilgenommen haben, waren alle sehr respektvoll, alle sehr offen. Und ich glaube, es waren halt auch Menschen, die sowieso schon sensibilisiert sind für das Thema und die bereit sind, an sich selber zu arbeiten, wie es Sadet so schön gesagt hat. Und dann gibt es ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema immer noch. Das zeigt auch zum Beispiel die Diskussion mit dem Schokokuss, was letztes Jahr immer noch heftig diskutiert wurde, weil wahrscheinlich Menschen sich persönlich angegriffen fühlen, die eben zum Beispiel keine böse Absicht haben und dann nicht diesen Perspektivenwechsel nicht machen können und nur von ihrer eigenen Absicht ausgehen und sich deshalb angegriffen fühlen und das nicht akzeptieren wollen und dann sagen, aber ich habe es ja nicht so gemeint. Mhm. Ich will ja nicht diskriminieren. Und das ist eben wichtig, diesen Schritt zu machen, dass es nicht darauf ankommt, sondern wenn jemand mir sagt, das ist diskriminierend für mich, dann ist es nicht an mir, das zu negieren. Dann nehme ich das an, entschuldige mich und versuche, mich zu ändern.
Wie können wir, Sadet, eine Gesellschaft zu haben, das von sprachlicher Diskriminierung befreit sein?
Also das ist natürlich ein Ideal, eine Idealform, wie wir Sprache rehabilitieren, also wie wir unsere Denkweise rehabilitieren. Vielleicht können wir uns zuerst mit dem auseinandersetzen. Es gibt in der Literatur so Vorschläge, also es wird vor allem feministische Perspektive immer wieder betont und auch political correctness, also politische Korrektheit, also politisch korrekte Definitionen, also mit diesen und also ich denke, allererst müssen wir uns mit diesen zwei Themen gründlich auseinandersetzen. Ob wir in unserem Alltag oder was wir arbeiten, wie wir uns im öffentlichen Raum zeigen, also welche Botschaften wir vermitteln, das ist sehr wichtig. Also zuerst denken und dann sprechen. Also im Türkischen sagt man das immer. Also denk zuerst und sag nachher.
Genau, und es gibt halt Menschen, die sprechen und nicht darüber nachdenken. Ich denke, dass es ja gibt es.
Ja, ja.
Und auch der Begriff politische Korrektheit finde ich noch spannend, weil ja in der Politik wird die Sprache sehr bewusst verwendet und ich bin nicht so Fan von diesem Begriff, weil es eben in der Politik wird die Sprache auch stark verwendet, um Machtpositionen zu festigen. Und darum spreche ich lieber von antidiskriminierender Sprache, aber ja, weil politisch korrekt ist. Ja,
ja, das ist so, also das ist ein Prozess, wir werden uns in diesem Diskurs irgendwie abfinden, denke ich. Also es gibt verschiedene Ansätze, die gegenwärtig konkurrieren. Carla hat vollkommen recht, also durch die Sprache werden die Differenzen geschafft. Also wir sind ja im Grunde, also für eine pluralistische Gesellschaft wird verschiedene Lebensweisen, verschiedene Denkweisen, Kulturen gefördert oder zumindest in diskursiven Feld. Wir werden uns bestimmt damit abfinden und wir werden verschiedene Phasen durchlaufen müssen. Das ist ein Prozess. Also es gibt bestimmte Phänomene, die vor 10 oder 20 Jahren gar nicht so wahrgenommen wurden. Zum Beispiel sexuelle Belästigung. Also das wird immer wieder als Beispiel gegeben, wo fängt sexuelle Belästigung an. Also ob das ein Flirt ist oder ob das eine psychische Druck oder soziale Druck, manchmal auch, wenn so etwas von einem Chef kommt, wirtschaftlicher Druck ist, oder ob eine Vergewaltigung, also wenn das ein Akt ist. Ja, also im Laufe dieser Auseinandersetzungsprozessen wird es klar, welchen Weg oder welche Wege bevorzugt werden und welche weniger. Ja.
Danke.
Danke dir.
Wir haben nicht mehr Zeit, leider. Eine Stunde ist vorbei und ja, wir müssen unsere Diskussion beenden, aber wir haben vielleicht in anderen Sendungen wieder Zeit, darüber zu sprechen. Danke, dass ihr heute Abend bei uns wart. Danke für die spannende Diskussion. Und wir alle wünschen uns eine Welt ohne Diskriminierung in all ihren Formen. Hören wir ein Lied, dann kommen wir wieder im Studio.
All I see are shades of gray. the same and yet the opposite from a black Christian. So I guess we're all the mark of Cain. Since we kill each other, we're clearly disabled, slain. I got some black family that don't even know it yet. My white family never seems to grab a hold of it. But my true kin is every tone, every color. Painted red on my sisters and my brothers. But I guess we're colorblind. I guess we're colorblind. Blinded in our sin to all the ways of our creator. For we made us in his image, but we are some image haters. I guess we're colorblind. We're colorblind. Just black, just white, mixed together, all gray. We were never meant to be this way.
All I see are shades of gray. This rain pours down my window pane. Yeah. All I see are shades of the sea, we pray that you save us with amazing grace. We need you to break these chains.
Heutige spannende Sendung kommt langsam, langsam zu Ende und ihr könnt diese Sendung wie immer auf www.rabe.ch/Volksmundi nachhören. Wir sind auch auf Facebook, wo ihr unsere Beiträge als gefällt mir markieren könnt. Die Mailadresse von Volksmundi lautet volksmundi.rabe.ch. Schreibt uns bitte Kommentare. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Nächste Volksmundi ist am 11. Mai. Dilletun schad und lebetun khandan. Tschüss.
Vox Mundi,
the voice of nations.
Adios.
Ma salame.
Ciao.
Khuda hafiz.
Ila liqa.
Ade.
Allah de malcha.
Kiali du madisa.
To Sianjima.
Khatriwa.
Vox Mundi on Radio Rabbit.
95.6.